ARD Sounds.
In den vergangenen Wochen, da konnten die Prozessbeteiligten ja etwas durchatmen. Heute war die Verhandlungspause dann beendet und es ging weiter. Mein Name ist Annett Ewen, hier ist MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Und darum ging es in der vergangenen Podcast-Folge.
Ganz neue Dimension, dass man jetzt mit Platzkarten arbeitet, dass die Leute rechtzeitig da sein müssen, damit sie überhaupt noch einen Platz kriegen. Kollegen haben mir erzählt, dass die morgens schon am Landgericht vorbeifahren und dann teilweise um 6 Uhr da schon Leute stehen, teilweise mit so Campingstühlen.
Und das sind immerhin 120 Zuschauerplätze.
Und es geht erst um 9.30 Uhr los an den meisten Tagen. Ich habe dann mal im Gerichtssaal nachgefragt, was die Leute eigentlich dazu bewegt, dort vorbeizukommen.
Leonie Daumer ist Gerichtsreporterin bei der Zeit, bei Zeitverbrechen.
Generell ist natürlich Kindsmorde was extrem Seltenes und dass dann noch eine Frau angeklagt ist und dann noch eine Frau, die dem Kind nahestand, aber nicht die Mutter ist, das sind wahnsinnig viele Außergewöhnlichkeiten, würde ich mal sagen.
Seit 19 Verhandlungstagen geht es ja um die Frage, hat Gina H. den 8-jährigen Fabian aus Güstrow ermordet? Meine Kollegen Andreas Frost und Dennis Mollenhauer waren wieder für euch dabei und haben den ganzen Tag heute verfolgt. Hallo.
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 Heute war ja auch die Schwester von Gina H. als Zeugin vor Gericht geladen. Schwester bedeutet, sie hätte die Aussage ja verweigern können, weil sie verwandt sind. Sie ist aber nicht so gut, auf Gina H. zu sprechen. Hat sie denn ausgesagt?
Ja, sie hat ausgesagt. Und es war wohl mal wieder einer der emotionalen Höhepunkte dieses Prozesses. Das war ein bisschen zu erwarten, wenn die Schwester kommt, von der man weiß, dass sie eigentlich nicht so gut zu sprechen sei auf die Angeklagte. Wie reagieren die beiden aufeinander? Und erstmal war es ja so, dass das Publikum reagierte.
Da wurde es ein bisschen unruhig, das hat man richtig gemerkt, dass da so eine gewisse Anspannung irgendwie im Gerichtssaal war zu der Sekunde dann.
Ja, dann ging es aber eigentlich ganz ruhig los und ich hatte den Eindruck, die junge Frau ist, ja, ruht in sich selber, wird übertrieben, aber sie war nach außen erstmal zumindest nicht so aufgeregt, wie man es vielleicht erwartet hätte und hat klar und deutlich geantwortet.
Genau, der Richter hatte sie dann ja im Laufe der Befragung auch gefragt, was ist ihre Schwester denn überhaupt für ein Mensch? Und da hat sie dann so ein bisschen ausgeholt und auch gesagt, ja, also sie ist schon eigentlich ein liebevoller Mensch, hat dann aber auch noch direkt danach gesagt, außer es passt hier irgendwas nicht. Also dann würde sie wohl auch sehr schnell laut und aufbrausend werden.
Sie hat ihnen ja auch gesagt, eigentlich musste immer alles nach der Nase der großen Schwester gehen. Sie hat das dann wohl auch mit an der Wahrheit vorbei ein wenig immer forciert. Also sie hat wohl auch gerne aus Sicht der Schwester jedenfalls gelogen zu ihrem eigenen Vorteil. Das ging so weit, dass sie wohl auch Geschichten, Erlebnisse, die die Schwester eigentlich erlebt hatte, für sich genutzt hat, um damit zu glänzen oder auch um damit Mitleid zu erregen. Da ging es einmal um die Frage, dass sie in einer Mülltonne gesteckt worden sei, als Kind oder als Schülerin. Die Schwester erinnert sich nun gar nicht daran, sondern sie erinnert sich daran, dass sie selber mal einen relativ harmlosen Vorfall erlebt hat mit einer Mülltonne, als sie noch ein Kind war. Die Schwester hat auch berichtet, dass Gina H. sie häufig schlecht gemacht hat.
Auch so ein bisschen Konkurrenzdenken irgendwie da war, dass Gina H. selbst an erster Stelle stehen wollte und Beachtung kriegen wollte, zum Beispiel bei den Großeltern von den beiden, dass sie da dann auch mit Absicht ihre Schwester wohl verpetzt haben soll, um eben in der Gunst der Großeltern weiter ganz, ganz oben zu stehen.
Und dann gab es ja heute einen Punkt, da hätte ich was gesagt, da ging es ans Eingemachte. Und das war dann auch für Argumentation der Staatsanwaltschaft, die werden da die Ohren gespitzt haben. Denn die Schwester hat über Gina H. gesagt, sie hat schon früh als Jugendliche den Gedanken gehabt, weil sie keine Lust gehabt habe zu arbeiten. Man muss das mal so deutlich sagen, es ist alles das, was die Schwester jetzt gesagt hat. Sie wollte herausfinden, wie man ohne Arbeiten durchs Leben kommt. Und da ist Gina H. heute echt aus der Haut gefahren.
Da ist ihr kurz der Kragen geplatzt, könnte man fast sagen. Bisher ist sie ja immer relativ ruhig geblieben, aber an der Stelle ist sie dann wirklich einmal wirklich laut geworden, hat ihre Schwester direkt angefahren. Hast du einen Dachschaden oder was?
Das steht ihr natürlich überhaupt nicht zu, sowas zu sagen. Dass, wenn ein Zeuge aussagt, haben die anderen den Mund zu halten, alle im Gerichtssaal, bis auf den Richter, der gerade fragt in diesem Fall. Und da ist der Vorsitzende Richterin jetzt auch eingeschritten. Es war nicht die einzige Regung, die dann Gina Hart gezeigt hat während der Anhörung ihrer Schwester. Sie hat sich häufiger an die Stirn gefasst, hat den Kopf geschüttelt.
So ein bisschen rumgefeixt, auch so ein bisschen so schnippisch gelacht. Irgendwie
ja, so Stellen. Still in sich hineingelacht und irgendwann hat sie sich selber auch mal den Vogel gezeigt. So, ach, du spinnst ja wohl. Ne? Also nicht in die Richtung ihrer Schwester, aber so zu ihrem Anwalt. Es war nicht unbedingt ein positives Bild, das sie von Gina H. gezeichnet hat.
Nee, das auf keinen Fall, das stimmt. Was man zur Familiengeschichte der beiden vielleicht sagen kann, dass die beiden ja zusammen bei ihren Großeltern aufgewachsen sind, weil die Mutter der beiden wohl krank gewesen sein soll. So hat die Schwester das heute erzählt. Mhm. Da hat sie dann auch eingeordnet insgesamt, dass es den beiden dabei auch an nichts gefehlt hat, aber dass es menschlich wohl ja, das öftere Mal schwierig war, gerade jetzt für die Schwester von Gina H. Die Großmutter soll wohl den beiden auch des Öfteren gesagt haben, dass die Mutter die beiden nicht zurückhaben wolle. Und heute hat die Zeugin sich auch ganz klar von den Großeltern, vor allem von der Großmutter, distanziert. Sie hat auch gesagt, dass sie ja im Nachhinein dann, nachdem sie dort ausgezogen ist, nach ein paar Jahren, dann auch den Kontakt zur Mutter aufgenommen hat. Und Gina H. ist auf der anderen Seite bei den Großeltern geblieben.
Vor allem, weil die Mutter wohl dann erzählt hat, das war gar nicht so, sie wollte die Kinder zurückhaben. Ihr ist wahrscheinlich erzählt worden, die Kinder wollen nicht zurück zu dir. Sie ist wohl inzwischen auch wieder gesund, wie wir gehört haben. Und zu Anfang haben die Kinder das natürlich auch nicht so mitbekommen. Die waren noch im Grundschulalter, waren die beiden Mädchen, als sie zu den Großeltern gezogen sind.
Genau.
Die Schwester hat das aber sehr geprägt im Nachhinein.
Ja.
Und wahrscheinlich hat das auch Gina H. geprägt, bloß in eine ganz andere Art und Weise.
Weil sie ist ja bei ihren Großeltern geblieben. Ihre Schwester hat das heute so begründet, dass Gina H. einerseits eigentlich gar nichts von der Mutter wissen wollte. Wahrscheinlich auch, weil ihr eben gesagt wurde, dass die Mutter sie nicht haben möchte. Und auf der anderen Seite, so hat es die Schwester gesagt, soll Gina H. auch Angst gehabt haben, dass ihre Großeltern ihr den Geldhahn zudrehen. Beziehungsweise sind das ja auch die Pferde von den Großeltern von Gina H. Und
wir haben ihre 5 Pferde da,
genau,
die eigentlich de facto ihre sind, aber auf dem Papier gehören sie dem Großvater. Ja, aber sie war wohl auch finanziell, ja, wurde sie unterstützt, vor allem von der Großmutter.
Ja.
Nun hätte ja die Schwester gar nicht aussagen müssen. Und das hat ja auch eine Vorgeschichte, wie wir gehört haben. Sie wollte wohl nicht in der Öffentlichkeit aussagen.
Genau.
Da hat der Richter ihr wohl im Vorfeld schon gesagt, das geht nicht. Entweder sie sagen aus, öffentlich in so einem Prozess. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu wissen, auf welcher Grundlage ein Gericht sein Urteil dann irgendwann fällt. Oder eben als Schwester hatte sie ja das Recht, die Aussage zu verweigern. Nun hat sie ausgesagt.
Und das, obwohl die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen wurde, also obwohl ihrem Wunsch nicht nachgegangen wurde.
Ja, ja, warum hat sie ausgesagt? Was glaubst du?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es war ihr trotzdem ein Anlass, ja, ihre Wahrheit mit dem Gericht zu teilen, weil das war heute ja schon recht deutlich anhand von der Reaktion von Gina Hart, dass es da wohl sehr unterschiedliche Blickwinkel auf das gemeinsame Leben der beiden und auch auf aufeinander irgendwie gibt. Und für mich wirkte es so, als hätte sie eben ihre Perspektive dem Gericht mitteilen wollen.
Vielleicht noch als Hinweis, es sitzt da ja ein Psychiater mit im Gerichtssaal, der am Ende noch ein Gutachten erstellen wird. Der hat schon mit Gina H. gesprochen und er hat nach der Aussage von der Schwester angemerkt, junge Frau, ihre Schwester, also die Angeklagte, hat mir einige Episoden ganz anders erzählt. Ja.
Er wirkt ja auch nicht verwundert, dass es jetzt nochmal eine andere Darstellung der Biografie der beiden gab. Also das wirkte so ein bisschen, als hätte er damit gerechnet oder als wäre es zumindest nichts Unübliches. Vielleicht tut sich da im weiteren Verlauf noch etwas auf. Wir können das jetzt natürlich schwierig bewerten als Außenstehende.
Wir wissen, es war offenbar eine oder ist immer noch eine schwierige Familiengeschichte. Und da wollen wir jetzt auch nicht weiter drin wühlen.
Genau.
Finde ich. Aber es gibt noch mehr Einschätzung der Persönlichkeit der Angeklagten, der Gina H.
Und die andere Einschätzung oder Einschätzungen, die da heute getroffen wurden, das eben war jetzt halt auf einer emotionalen und familiären Ebene. Und das, was wir euch jetzt erzählen wollen, das ist ja quasi schon eine wissenschaftliche Annäherung an das Ganze. Es geht nämlich um eine sogenannte Kommunikationsanalyse. Was ist das? Letztendlich haben die Mitarbeiter vom Bundeskriminalamt die kompletten Sprachnachrichten und Chatverläufe, davon gibt es ja wirklich ganz, ganz viele in diesem Prozess, von Gina H. analysiert, um Gina H. ja noch besser charakterisieren zu können und um zu gucken, inwieweit sich ihr Chatverhalten denn nach der Tat verändert hat, also ob es da irgendwelche Veränderungen gab.
Wie war es denn vor der Tat oder vor dem Tatzeitpunkt und hat sich hinterher was verändert?
Also sie haben ja festgestellt, sie hatten da ganz, ganz viele Punkte, aber ein Ergebnis war zum Beispiel, dass Gina H. sehr egozentrisches Verhalten an den Tag legt. Das hat der Sachverständige, der da heute das Ganze vorgestellt hat, auch immer direkt mit so Beispielen belegt. Und dann hieß es, dass Gina H. sehr viel um ihre eigenen Bedürfnisse kreist und relativ wenig Empathie für ihre Mitmenschen irgendwie hat. Und da hat er als konkretes Beispiel eben rausgesucht, als es um die Bestattung von Fabians Opa väterlicherseits ging. Zu dem Zeitpunkt waren Gina und Fabians Vater zusammen. Das sollte wohl eine Seebestattung werden und da hat sich Gina H. dann vor allem beschwert, dass sie da seekrank werden würde. Also das, finde ich, war auch ein gelungenes Beispiel, um genau diesen Punkt zu untermalen.
Ja, und die Analytiker haben aus den Sprachnachrichten und den Textnachrichten auch herausgelesen, dass sie ein hohes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Bestätigung hat, gerade wenn sie mit Männern kommuniziert. Sie hat da wohl auch mal ihrem Freund, dem Vater von Fabian damals, ein schickes Foto von sich geschickt, während er auf der Arbeit war. Und seine Reaktion war, naja, bin halt auf der Arbeit oder so. Sie hatte sich viel mehr erhofft davon und dann hat sie ihn angenölt erstmal ein bisschen. Und dann hat sie dieses Bild einem anderen Bekannten geschickt und der war hochbegeistert davon, so eine schicke junge Frau auf einem Bild dann zu sehen. Also sie hat da dann gesucht, wer bestätigt mich in diesen Fällen. Ne?
Genau.
Aber auffällig war wohl auch noch, dass Fabian, um den es ja eigentlich geht in diesem Prozess, in der Kommunikation keine Rolle spielte. Sie hat ja Fabian häufiger bei sich zu Hause gehabt, hat sich als Ziehmutter dann ja auch selber mal bezeichnet. Sie kannte ihn gut, aber in der Kommunikation spielte er, in der digitalen Kommunikation, genau, muss man ja sagen, spielte er so gut wie keine Rolle. Dann kam der 10. Oktober, Fabian war verschwunden und Gina H. hat weiter kommuniziert mit ihrem Handy. Was haben denn die Analytiker denn da jetzt rausgelesen? Hat sich das verändert, das Verhalten, oder?
Also so wie der Sachverständige das heute gesagt hat, ist das Verhalten ja tatsächlich überwiegend gleich geblieben. Also weiter egozentrisch und auch Eifersucht war weiterhin ein Thema, immer noch der Drang oder das Verlangen nach Aufmerksamkeit, das ist auch danach noch relativ konstant geblieben. Es gab aber trotzdem einzelne, ja, ich sag mal, Änderungen oder Abweichungen von bisherigen Mustern, die jetzt aus den Chatverläufen nicht so direkt nachvollziehbar waren, warum es auf einmal so zu Veränderungen gekommen ist. Zum Beispiel einmal am besagten 10. Oktober gab es eine auffällige Kommunikation, sage ich jetzt mal. Da hatte Gina H. zu Fabians Vater gesagt, dass sie gerne vorbeikommen würde und gefragt, ob Fabian denn nicht da sei, weil es ja eigentlich jeden Freitag so gewesen sein soll. Und das hat sie wohl sonst nicht gemacht. Also diese explizite Frage, ob Fabian denn nicht da sei, hat sie sonst wohl nicht gestellt.
Dann frage ich mich, ob sowas jetzt ja der Situation geschuldet ist, ob es jetzt wirklich ein neues Kommunikationsmuster ist oder ob es der Situation eben geschuldet ist. Wenn sie das am Freitag schon fragt und nach Fabian fragt, würde es ja sagen, sie weiß noch gar nicht, dass er verschwunden ist zu dem Zeitpunkt.
Aber, das hattest du eben auch schon gesagt, Fabian war ja selten Thema in dieser digitalen Kommunikation. Vielleicht kann man das da dann schon als etwas Besonderes herausstellen, dass da dann so explizit auch noch nachgefragt wurde.
Ich finde, es gab noch andere Aussagen, die der Gutachter herausgestellt hat. Also das Auffälligste war wohl, dass 3 Tage nach dem Verschwinden von Fabian Gina H. schon mit einem Bekannten über Fabian auch spricht und dass er verschwunden ist. Und dann sie sagt, gut, dass man nicht Mann, sondern eben Fabians Vater damit abschließen könnte. Und das sagt man ja eigentlich, wenn jemand einen Schicksalsschlag erlitten hat. Ne? Das ist ein Trauerfall und eine schwere Krankheit oder all solche Sachen, dass man dann damit abschließen kann.
Und zu dem Zeitpunkt stand ja noch gar nicht fest, was jetzt eigentlich mit Fabian ist. Zu dem Zeitpunkt wurde ja immer noch nach ihm gesucht.
Ja, ne? Und das war vielleicht wieder ein kleiner Hinweis auf möglicherweise auf Täterwissen, dass sie was wusste, was andere noch nicht wussten. Aber da würde ich mich nicht aus dem Fenster mithängen. Ich glaube, ich bin gespannt auf die Urteilsbegründung, ob diese Kommunikationsanalyse eine große Rolle spielen wird nachher. Wenn sich das Kommunikationsverhalten eigentlich im Grunde nicht verändert hat, könnte man ja als Verteidiger sagen, ja, meine Mandantin war es ja auch gar nicht. Warum soll sie ihr Kommunikationsverhalten, ihr Muster denn ändern? Ja. Besteht denn ja gar kein Anlass. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht sie hat krampfhaft daran festgehalten. Oder
diese paar Punkte, wo es Abweichungen gegeben hat, sind so signifikant, hätte ich jetzt oder möchte ich auch nicht bewerten an dieser Stelle. Ich kann aber sagen, dass ich es auf jeden Fall spannend finde, welche Mittel denn alles genutzt werden in einem solchen Prozess, was alles untersucht wird.
Das gab es fast, hätte ich gesagt, im kleineren Maßstab bei einem Zeugen auch noch, der heute ausgesagt hat. Und da ging es um ein Auto, das er gesehen hat. Und zwar das ja recht auffällige Auto von Gina H. Und zwar am Tag, an dem Fabian verschwunden ist. Das Spannende war, er war sich sicher, nachdem er im Fernsehen die Sendung XY ungelöst gesehen hatte, dass er dieses Auto damals gesehen hat. Und er war sich so sicher, wann das war, weil er als Naturfotograf in der Gegend dort, wo Gina H. lebt, in dem Umkreis unterwegs war. Und da hat er Fotos gemacht und er war sich ganz sicher, hier kann ich auch mit dem Zeitstempel des Fotos nachweisen, das muss gegen 3:30 nachmittags gewesen sein.
Genau.
Damit ist er zur Polizei und war heute auch vor Gericht und war sich eigentlich auch immer noch wieder sicher, dass das um 3:30 war. Nur, er hat heute ja nicht zum ersten Mal ausgesagt, sondern
die Polizei ist ja noch ein zweites Mal bei ihm vorbeigekommen.
Damals schon, im November letzten Jahres, ja.
Genau. Warum wurde heute auch gar nicht genau erläutert, aber die wollten da wohl noch mal was nachprüfen und zwar relativ konkret den Zeitstempel auf den Fotos, die er gezeigt hat. Und da ist dann nämlich aufgefallen, dass zumindest bei diesem Nachprüfen, dass bei der Kamera, die er hat, irgendwie eine falsche Zeitzone eingestellt war. Also die Uhr dieser Kamera ging eine Stunde vor.
Das heißt, das, wo er behauptete, es sei 3:30 nachmittags gewesen, muss eigentlich schon 2:30 gewesen sein.
Er hat das ja nicht so richtig geglaubt, aber er hat auch nicht gesagt, dass er da irgendwas umgestellt hätte. Das lässt sich auch wieder schwierig nachvollziehen, aber das fand ich auch interessant, dass die Polizisten da wirklich, also vielleicht ja geguckt haben, was zusammenpassen würde und gesagt haben, das haut nicht hin und dann wirklich nochmal hingegangen sind und darum gebeten haben, dass man mal den Zeitstempel angucken kann und auch nochmal die Kamera angucken kann.
Wahrscheinlich passte diese Zeit 15.30 Uhr nicht in die anderen Indizien, die sie hatten. Es ging um das Auto von Gina H., die zu diesem Zeitpunkt nach anderen Zeugenaussagen eigentlich schon woanders war und nicht mehr auf dem Weg. Da ist sie wohl auch wirklich langgekommen oder kann sie langgekommen sein, sagen wir mal so.
Ja.
Aber das passt viel besser, wenn der Zeitstempel halt falsch eingestellt war. Dann passt es wieder in das Ermittlungsbild.
Genau. Und auch eine andere Zeugin hat ja heute noch Aussagen wieder zum besagten orangen Pickup gemacht. Da muss ich aber auch sagen, weiß ich noch gar nicht so richtig mit anzufangen. Also sie hat ja gesagt, dass sie das Auto am 13.10. morgens in der Nähe vom Leichenfundort gesehen hat.
Der 13. Die da noch gar nicht gefunden war nämlich.
Genau, der 13.10., das war ja der Tag, an dem Gina H. abends mit zwei Bekannten zum Leichnam von Fabian gegangen ist. Und diese Frau hat jetzt eben gesagt, dass sie, weil sie sich um die Schafe einer Nachbarin kümmert, die direkt daneben an auf einer Weide stehen, dass sie sehr genau sagen kann, wann sie dieses Auto denn dort gesehen hat. Sie hat heute von 9 Uhr gesprochen, aber laut dem Elektrozaun, der das irgendwie ausgibt, muss es wohl 11 Uhr gewesen sein. Das hat sie dann auch nicht dementiert und hat gesagt, ja, wird das so gewesen sein. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Zeit, die bisher noch irgendwie gar keine Rolle gespielt hat.
Nee, egal, ob es nun um 9.04 Uhr war oder um 11.04 Uhr. Wir hatten von so einer Beobachtung im bisherigen Prozessverlauf überhaupt noch nichts gehört. Und ob das denn zutrifft, wissen wir auch nicht. Aber auch da war die Polizei unterwegs und hat sich den Weidezaun, Elektrostrom, Anstellungsprotokoll, Apparat wohl genau angeguckt. Und da hat er nämlich festgestellt, dass es 11.04 Uhr war, gewesen sein muss. Aber die Zeugin war auch heute noch erstmal wieder davon überzeugt, nee, war 9.04 Uhr. Wer war mit dem Auto dort in der Nähe des späteren Fundorts? Wir wissen es nicht, wo wir das einordnen sollen. Aber vielleicht gibt es noch ein paar Überraschungen später dann beim Urteil.
Ja.
Ein wichtiges Indiz spielte heute auch noch eine Rolle, eine kurze Rolle, aber eine wichtige. Und zwar ein Messer, das bei einem Nachbarn vom Gina H. in Rheinmarshagen sichergestellt worden ist.
Quasi
Oktober.
Das Messer, also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ja. Was jetzt...
Im Augenblick ist es das Messer, richtig. Ja, ne? Und zwar hatte der Nachbar, ist vermisst, dann, oh Wunder, auf einmal wiedergefunden. Das war ihm dann suspekt, dass er gesagt hat, hier ist irgendwas, ein Messer im Spiel und ein Mord um die Ecke. Damit will ich nichts zu tun haben. So hat er es jedenfalls erzählt und hat das zur Polizei gebracht. Und die hat es einmal untersucht.
Genau, und da eigentlich nicht wirklich viel gefunden. Und da hat jetzt die Anwältin von Fabians Mutter nochmal eine Beweisanregung, so heißt das, gegeben, das Messer noch einmal zu untersuchen, weil sie sich schlau gemacht hat. Und da gibt es wohl eine Studie des Instituts für Rechtsmedizin in Essen, dass man Blut oder auch Reinigungsmittel wohl doch noch irgendwie auf eine andere Weise untersuchen kann und da dann nochmal zu anderen Erkenntnissen kommen könnte.
Notfalls, um zumindest nochmal nachzuweisen, dass das Messer mit Absicht gereinigt worden ist und nicht zufällig weitgehend sauber war. Also es sind jetzt, glaube ich, zwei Schritte, die Sie nachweisen wollen. Genau. Das Landeskriminalamt soll das Messer Anfang nächster Woche abholen beim Gericht. Dort liegt es nämlich in einer guten Plastiktüte und ist da hoffentlich noch nicht von allzu vielen Richterinnen und Richtern angefasst worden. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber es ist fehlt ja immer noch eine Tatwaffe, genauso wie ein Geständnis oder überhaupt eine Aussage zur Sache seitens der Angeklagten. Heute hat sie es ja geäußert, aber das war, glaube ich, nicht geplant. Wir haben heute noch Zeit für eine Frage, die uns gestellt worden ist, und zwar von Franz. Der möchte gerne wissen, warum die Angeklagte in Fußfesseln im Gerichtssaal sitzen muss, warum man sie da Fußfesseln tragen muss. Und ob das verhandelbar ist. Sie kommt in Fußfesseln in den Saal und die werden dann noch vor Beginn des Prozesses abgenommen, jedes Mal. Und wenn sie rausgebracht wird, dann kriegt sie wieder Fußfesseln ran. Das ist, glaube ich, auch so üblich. Es ist verhandelbar, man kann mit Richtern darüber sprechen, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, die haben einen Zettel dabei und sagen, die ist in Handfesseln, ist in Fußfesseln vorzuführen, das steht da. Und wenn dann ein Rechtsanwalt, ein Verteidiger dann das sieht und sagt, wir können hier im Gerichtssaal während des Prozesses zumindest die Fesseln nicht abgenommen werden, dann überlegt sich das ein Richter oder eine Richterin immer. Ich habe es schon häufig erlebt, dass dann die Fußfesseln abgenommen worden sind während des Prozesses.
Ja, damit sind wir für heute auch schon am Ende angekommen. Morgen am 7. August ist dann ja schon der nächste Prozesstag. Da ist dann unter anderem eine Mitarbeiterin der Familienhilfe geladen, eine Mitarbeiterin vom Jugendamt. Da wird es dann wahrscheinlich in beiden Fällen um das Verhältnis von Gina H. zu ihrem Sohn gehen. Und außerdem ist auch noch Fabians Oma mütterlicherseits geladen.
Das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Bis morgen.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute auch wieder im Gericht dabei wart. mvimfokus@ndr.de. Ich sage nochmal die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen zum Prozess habt, dann schreibt sie uns und wir beantworten sie dann natürlich. Ihr könnt auch Kommentare unter der Podcast-Folge dalassen. Auch die schauen wir uns natürlich an. Abonniert einfach unseren Feed, dann verpasst ihr auch nicht, wie es weitergeht im Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian. Das könnt ihr einfach machen in der kostenlosen App von ARD Sounds. Und wenn ihr nochmal was in Ruhe nachlesen wollt, dann haben wir natürlich noch eine ausführliche Online-Berichterstattung für euch. Und die findet ihr auf ndr.de/mv. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist. Erlebt ziemlich hautnah mit, was da passiert, und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sag hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will, und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie Wie sahen die Angeklagten aus? Wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert? Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True-Crime-Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
ARD Sounds.